Hallo zusammen aus dem Studio 2 von Radio Dreigland. Es ist mal wieder Zeit für die Schwule Welle. Ich sitze heute nicht allein im Studio. Nein, wir haben drei spannende Gäste und unser gesamtes Team ist heute anwesend. Hier im Studio 2 sind
der Basti,
der Alex
und der Dieter. Und drüben im großen Studio sitzen bereits Sebastian und Hartmut zusammen mit den drei spannenden und gespannten Gästen. Basti, wer sind Sie und um was geht's heute?
Theater, Theater, der Vorhang geht auf, dann wird die Bühne zur Welt. Theater, Theater, la 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 la. Also es geht natürlich nicht nur um das Theater, sondern um das Theater schlechthin. Es geht um das schwule Theater, sonst wären wir ja nicht die schwule Welle. Wir haben tolle Schauspieler und Theaterdarsteller da. Unter anderem sind das Jesse Kosten, Manuel Kreitmeier und Martin Meyer.
Und die stellen uns Sebastian und Hartmut gleich näher vor. Doch zunächst verrät euch der Oliver, wie ihr euch in diese Sendung einschalten könnt.
Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Dann mailt uns doch einfach unter studio@schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort Schwule Welle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle in einem Wort geschrieben. Oder?
Ups, weg ist er schon. Er hat sich verschluckt. Was ist passiert? Wir wissen es nicht, der arme Oliver. Nun legen wir aber los. Und wie könnten wir eine Sendung über Theater besser beginnen als mit diesem Lied? Das war Katja Epstein mit ihrem Original von Bastis Theater. Und damit sind wir schon beim Thema. Wir wollen ja heute über schwules Theater reden. Was ist denn das überhaupt, schwules Theater? Der Begriff kann in viele Richtungen führen. Da gibt es zum Beispiel die Tradition zu Shakespeares Zeiten, dass alle Schauspieler auf der Bühne männlich sein mussten. Bei Stücken wie Romeo und Julia für unsere Augen sicher eine ganz besondere Qualität, wenngleich dies natürlich mit dem Thema Homosexualität wenig zu tun hatte. Oder als in den 20er Jahren nicht nur in Berlin Varietés und Kabarettbühnen aus dem Boden sprossen und jegliche Form von Sexualität ihren Weg auf die Bühne fand. Oder aber betrachten wir die Entwicklung in der Bundesrepublik, als der umstrittene Paragraf 175 noch existierte. Oder im westlichen Europa sowie den USA nach dem Zweiten Weltkrieg, da wurden Homosexuelle zum Teil noch lächerlich oder als Perverslinge dargestellt. Von der lustigen Randfigur zur Hauptrolle. Wie hat sich die Darstellung von Homosexualität entwickelt? Und provoziert Homosexualität auf der Bühne überhaupt noch oder ist sie zum Teil schon eine Selbstverständlichkeit? Über all das und noch viel mehr werden gleich Sebastian und Hartmut mit unseren heutigen Gästen sprechen. Deshalb schalten wir gleich hinüber ins große Studio. Sebastian, hört ihr mich?
Wir hören euch. Guten Abend auch hier aus dem Sprechraum bei der Schwulen Welle. Mit mir im Studio sind drei wunderbare Gäste, Theaterschaffende, nämlich Jesse Kosten, Martin Meyer und Manuel Kreitmeier. Und natürlich Hartmut, der heute die Sendungsverantwortung hat.
Ja, einen wunderschönen guten Abend auch von mir.
Wir werden gleich nach der Musik unsere Gäste noch ein bisschen näher begrüßen und vorstellen. Wir werden über Interessantes aus dem Theater reden. Jetzt werden wir aber erstmal wechseln von Wasser auf Sekt, denn wir haben eine Theatersendung und heute gibt es Sekt für uns alle.
Normalerweise gibt es bei uns immer nur Wasser. Und wir werden jetzt einfach den Sekt hier öffnen und ihr könnt, wenn ihr wollt, ein Stückchen Sekt trinken.
Gerne.
So frei des Tages. Und währenddessen gibt es ein bisschen Musik. Was hören wir denn?
Wir hören aus dem Film Der große Gatsby, A Little Party Never Killed Somebody von Will.i.am. Die Schwule Welle am Donnerstagabend, thematisch auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Heute Abend schwules Theater, hier bei der Schwulen Welle mit drei wunderbaren Gästen. Einen davon darf ich jetzt vorstellen. Er ist kein Mann, der nicht weint. Es gab Rollen in seinem Leben, die gingen ihm so nah, dass die Theatertränen echt waren. So schrieb die Badische Zeitung am 27. Juni 2008. Hier im Studio darf ich jetzt Jesse Kosten begrüßen. Hallo Jesse, wusstest du, dass sie das über dich geschrieben hat?
Nein, das wusste ich nicht. Schön zu hören.
Ich sehe auch schon die ganze Zeit, dass du etwas verwundert auf diesen Zeitungsartikel blickst. Oder war es Panik in deinem Auge?
Panik.
Es wird noch schlimmer. Du bist hier.
Okay.
Schön, dass du hier bist.
Danke.
Jesse, du bist wohl der dienstälteste Schauspieler hier im Raum.
Ja.
Du bist schon richtig lange dabei. Wie lange?
Ich war im Theater 24 Jahre hier im Theater.
Im Theater in Freiburg?
In Freiburg, ja. Vor Freiburg war ich in Saarbrücken für vier Jahre in Saarbrücken.
Du kommst ursprünglich aber nicht aus Deutschland.
Aus Amerika, Philadelphia.
Wie bist du aus Philadelphia nach Freiburg gekommen?
Ich hatte ein Stipendium, Fulbright-Stipendium, hier zu studieren auf der Musikhochschule in Saarbrücken. Und ich war 3 Jahre da und dann ging meine Karriere los in Saarbrücken auf der Bühne.
Wie kam es dann, dass du ans Freiburger Stadttheater gelangt bist?
Ich sang im Chor in Saarbrücken und ich wollte Solist werden. Und ich habe jetzt 100 Mal vorgesungen. Und an diesem einen Abend, ich sagte mir, das nur einmal noch, versuch's mal. Und der Agent sagte, ja, wir haben jetzt es gibt eine Vakanz in Freiburg, aber es ist an einem Sonntag, abends um 18 Uhr. Ich habe es nie gehört. Normalerweise ist es so nachmittags und während der Woche. Also okay, das kann nicht gut gehen. Aber jeder Sänger oder Schauspieler hat seine Macken. In meins war Nasentropfen. Ich bin unterwegs zum Zug und sage, oh Scheiße, jetzt habe ich meine Nasentropfen vergessen. Und sage, okay, ich mache jetzt einfach ein Kreuz denn für einfach Erfahrung. Und ich habe an den Abend nicht nur normalerweise 1 oder 2 Lieder, ich habe 5 Arien gesungen und danach haben die mich engagiert.
Wow. Ja. Bist du damit ein studierter Schauspieler oder Musiker? Wie darf man dich
Sänger.
Da einordnen?
Sänger. Ja, Opernsänger.
Die Badische Zeitung, der Artikel, den ich gerade zitiert habe, titelte ja auch, ein Schauspieler, der singt.
Ja.
Und das ist auch richtig.
Das bezeichnet mich selber als ein Schauspieler, der singt.
Du bist dann nach Freiburg gekommen, dieses Engagement, aber du bist auch sehr, sehr lange hier geblieben, bis heute.
Ja.
Was hat den Reiz an Freiburg für dich?
Oh, Freiburg ist eine schöne Stadt. Ich meine, ich fühle mich wirklich, ich glaube, das erste Mal in meinem Leben zu Hause. Ich habe ein Zuhause gefunden hier in Freiburg. Und ich habe nicht vor, wegzugehen.
Ich habe es auch nicht vor. Ich hoffe nicht, dass mich jetzt irgendwo anders mal hinzieht. Freiburg ist übrigens auch die Stadt, aus der die wenigsten Studenten wieder wegziehen. Das ist eine Studentenfresserstadt. Man kommt hierher als Student und kommt hier nicht mehr weg, egal in welchem Status. Wie bist du denn zum Schauspiel gekommen? Also wir wissen jetzt, du bist nach Saarbrücken, du hast dort studiert. Aber was hat für dich den Reiz ausgemacht, zu singen oder auch zu schauspielen? Hast du das schon in deiner Kindheit gerne gemacht?
Ja, ich kann, wenn ich zurückblicke in meine Kindheit, ich kenne keine Zeit, wo ich nicht gesungen habe. Ich glaube, ich habe hier mit 3 oder 4 habe ich gesungen. Und dann bei uns, die Kirche spielt eine große Rolle, die Kirchenchor. Und da habe ich jetzt sehr viel und sehr, sehr gern gesungen. Und das, wir sagen bei uns, die Kirche fängt am Samstagabend an bis Sonntag. Das ist eine fröhliche Sache bei uns. Nicht so still, wie hier in Deutschland ist. Und
Das heißt, du wirst in Philadelphia, gerade auch, weil du ja auch im Kirchenchor gesungen hast, auch so einige Gospel-Gottesdienste miterlebt haben.
Ja.
Und dann kommst du ins biedere, damals noch Westdeutschland.
Mhm.
War das für dich ein Schock, hier mal in die Kirche zu gehen?
Ja, in ein Wort ja. Ich war sehr überrascht, dass manchmal die Chorale, die waren überhaupt manchmal zu langsam oder gar kein Pep oder gar keine Freude. Man heißt es ist so man drückt auf den Knopf einfach losgesungen ohne was es hat. Was zu sagen. Das war für mich sehr, sehr fremd. Sehr fremd.
Du hast verschiedene Stationen in deiner Karriere erlebt und erleben dürfen. Welche ist dir davon besonders in Erinnerung geblieben?
Theater meinst du?
Theater? Genauso könnte es aber auch Oper sein. Also ich würde gerne über dein gesamtes Schaffen reden.
erstmal mein Engagement hier in Freiburg, weil ich habe so lange versucht, ans Theater zu kommen, und dann ich habe es endlich geschafft. Und mein erster großer Auftritt war König Marke in Tristan und Isolde. Das war ein Erlebnis für mich.
Ja. Das erste Mal auf der Bühne vor so vielen Menschen, beziehungsweise in Freiburg.
In Freiburg.
Ja, das bleibt natürlich dann in Erinnerung. Ja. Theaterkosten, was ist das?
Ja, was ist das? Ich wollte immer was selbst inszenieren. Weil wenn man am Theater so lange ist, wie ich es bin, man ist unzufrieden, aber es reicht nicht aus. Und ich möchte gerne auch ein bisschen meine Hände auch in Teig reintun. Und das habe ich gemacht. Ich glaube, ich glaube 85, ich glaube, meine zwei Kollegen waren noch nicht geboren, glaube ich.
Und, da reden wir nachher nochmal drüber.
Und
schön wär's.
Ich habe dann auch so ein Skandalstück auch gemacht, vielleicht auch mit dem Schwul. Ich habe jetzt Salome gemacht, das wäre gut für Manuel zu machen jetzt demnächst.
Ich habe es schon gemacht.
Ja. So, mit nur Männer und eine Frau, da habe ich gehabt. Und Salome und der Mutter war bei den Männern. Ich habe eine ganz komische Begegnung mit einem Zuschauer. Er war böse auf mich und er fragte, wo in der Bibel steht das Salome ein Mann? Nirgends. In der Bibel steht sehr wenig über Salome, aber ich habe nur meine Idee. Aber es ist das Quatsch. Also, Entschuldigung, okay.
Gut. Aber so war es für dich und so hast du es auch inszeniert. Wo war die Uraufführung?
Von diesem
Stück, genau.
Ich habe jetzt hier in die Studentensiedlung.
In der Stusi, ja.
Stusi, ja. Immer.
Du hast auch immer viel an städtischen Bühnen gearbeitet.
Als Gast, ja.
Als Gast. Ja. Du hast aber auch im Moment ein Engagement bei den Breisacher Festspielen.
Ja, ich führe Regie seit, es ist die 10. Spielzeit da. Und dieses Jahr spielen wir jetzt, wir haben jetzt alles gemacht, so von Krimis bis Fechtenstücke gemacht, wir haben Musicals gemacht. Dieses Jahr machen wir Shakespeares König Lear, das ist eine große Herausforderung für diese Schauspieler, weil die sind alle Laien.
Die aktuelle Inszenierung ist dieses Stück?
Ist König Lear.
Wie lange werden die Breisacher Festspiele andauern?
Geht bis Mitte September, ich glaube 15. September.
Und hat jetzt auch schon begonnen?
Ja. Jeden Samstag, Sonntag.
Wird man dich dort auch sehen können?
Sehr oft bin ich da.
Wunderbar.
Ja.
Dann wissen wir schon, was wir am Wochenende machen können.
Ja. Und wir haben hier den Martin Meyer auch hier im Stuhl sitzen. Hallo Martin.
Hallo.
Bist du eigentlich ein Freiburger Bobbele?
Nee. Ich bin die längste Zeit meines Lebens hier in der Nähe von Freiburg oder in Freiburg und Umgebung gelebt, aber ich bin hier nicht geboren.
Aus welcher Ecke kommst du denn?
Das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also geboren bin ich in Bayern, aber mein Vater war bei der Bundeswehr. Wir sind alle 2 Jahre umgezogen, deswegen bin ich in Gesamtdeutschland groß geworden. Deswegen kann ich nicht sagen, wo ich eigentlich herkomme. Aber ich bin dann, 77 sind wir dann hierher gezogen und dann sind wir hier geblieben. Und im Prinzip komme ich hier aus der Gegend, aber...
Ja, ich kenne dich ja ursprünglich eigentlich von gar nicht aus Freiburg, sondern aus Staufen. Da hast du ja Theater gespielt oder spielst du noch Theater? Oder?
Im Moment nicht, also das, weil man dann mehrgleisig dann doch manchmal etwas schwierig ist. Aber da habe ich angefangen. Also,
das Auerbachskeller Theater?
Genau, Busch, ne? Genau, da habe ich angefangen. Beziehungsweise vorher, ich war in Staufen auf der Schule, also auf dem Gymnasium und war da in der Theater-AG. Dann habe ich erstmal irgendwie nach der Schule gedacht, so jetzt mache ich das Theater AG, war okay, aber jetzt reicht's dann auch mal. Und habe dann irgendwie 2 Jahre nichts gemacht und habe dann den Eberhard kennengelernt, der Leute für ein Projekt gesucht hat und habe dann da angefangen und habe dann gemerkt, es macht immer noch Spaß, Theater. Mhm. Und habe dann bei ihm Unterricht genommen und da dann sehr viele Jahre bei ihm gespielt.
Du warst ja von, glaube ich, fast in vielen Stücken drin, oder? Wirkt auf mich immer so.
Ja, doch. Also ich war schon in sehr vielen. Also ich denke mal, in die Zeit, wo ich da war, habe ich so circa knapp 50 Produktionen mitgewirkt. Mhm. Würde ich jetzt mal grob sagen. Ich habe es jetzt nicht nochmal nachgezählt vor der Sendung.
Aber man kann dich nicht nur in Staufen sehen, mittlerweile kann man dich auch oft in Freiburg sehen, nämlich bei Harry's Depot.
Ja, oder Harry's Depot.
Oder Harry's Depot.
Ist genau, deutsches Theater.
Genau, stimmt, ja, jetzt wo du sagst. Ja. Wie kam es dazu? Hast du da Kontakte gehabt oder wie kam es dazu?
Also es kam, also ich hatte schon mal was mit ihr gemacht, mit der Barbara Zimmermann, die dieses Theater leitet, also beziehungsweise das Ensemble Harry holt schon mal den Wagen und die jetzt den festen Spielort, das Theater Harrys Depot hat, habe ich schon mal ein Projekt gemacht. Und dann wollte ich halt mit einem Freund zusammen den Kuss der Spinnenfrau machen und wir haben in Freiburg irgendeine Möglichkeit gesucht, wo wir das machen könnten. Und haben dann bei Barbara nachgefragt, weil sie ihr Theater, also ihren Theaterraum gerade neu eröffnet hat. Und da der das kleinste Theater Freiburgs ist, hat es irgendwie ein bisschen was manchmal von der Gefängniszelle. Und das schien uns dann als idealer Spielort, um dieses Stück zu machen. Und Barbara war auch sofort begeistert von dieser Idee, weil sie das Stück auch schon lange mal machen wollte. Mhm. Und dann haben wir das bei ihr gemacht. Und ja, so ist dann der Kontakt zu Barbara wieder neu entstanden. Klingt jetzt doof, aber neu aufgefacht. Und seitdem bin ich bei ihr spiele ich jetzt regelmäßig, weil ich auch noch mehr in Freiburg mache, weil ich noch an der Alemannischen Bühne inszeniere.
Mhm. Was machst du an der Alemannischen Bühne? Was inszenierst du da?
Also die machen Boulevardtheater auf Alemannisch, also in alemannischer Mundart. Da ich des Alemannischen selber nicht mächtig bin, kann ich nur inszenieren, kann ich da selber nicht spielen. Und bin jetzt gerade dabei, die vierte Produktion zu inszenieren, die im Oktober Premiere haben wird.
Hast du vorher schon Regie geführt am Theater?
Einmal in Staufen habe ich mal ein Stück. Mhm. Das war dann allerdings was ganz anderes. Das war dann eine griechische Tragödie, die ich da inszeniert hatte.
Aber du bist nicht nur auf der Bühne zu sehen, oder beziehungsweise du arbeitest nicht nur für die Bühne, sondern auch für die Leinwand, haben wir neulich kennenlernen dürfen.
Also ja, es ging, also das hat eigentlich damit angefangen, dass ich mit einem Freund zusammen wir so eine Internet-Science-Fiction-Serie gemacht haben und ich dadurch so ein bisschen mit Film in Berührung gekommen bin und mir das unglaublich Spaß gemacht hat und ich deswegen dann einen Kurzfilm gedreht habe.
Wie hieß der?
Der hieß Heartbreaker und hatte bei der schwulen Filmwoche, ich sag mal, öffentliche Premiere. Also gedreht habe ich ihn letztes Jahr und er ist Ende letzten Jahres dann fertig geworden und dann hatte er jetzt im Mai erste öffentliche Aufführung.
Ganz kurz, um was ging es jetzt in dem Film?
Also ganz grob möchte ich mal sagen, um zwei Männer, die sich treffen und man weiß nicht, wer von beiden vom anderen mehr will oder nicht.
Und man sieht Freiburger Drehorte?
Und man sieht Freiburger Drehorte, genau. Meine Wohnung zum Beispiel. Nein.
Aufgeräumt.
Aufgeräumt, naja. Es geht so. Nee, man sieht, also die Viere sieht man, den Viere-Bahnhof, den alten. Mhm. Nee, den neuen, nicht den alten. Mhm. Den neuen. Das Wasserschlösschen und das Vorderhaus von innen.
Mhm. Willst du noch öfters Filme drehen?
Also ich will nicht sagen nie wieder, aber im Moment, also ich habe so ein paar Ideen, aber ob sich die realisieren lassen, wird sich zeigen. Das muss man einfach gucken, weil dieses Projekt war jetzt ein komplett eigenfinanziertes und ohne, also ich habe viele Leute, die mir geholfen haben. Ich habe einen professionellen Kameramann bekommen über den einen Schauspieler, der mitgespielt hat und so habe ich dann einige sehr, sehr gute Leute bekommen für wenig oder gar kein Geld. Vielen Dank dafür nochmal. Und ja, also entweder probiere ich so wieder beim nächsten Mal, aber es gibt da ja keinen Termindruck. Also wenn sich wieder was ergibt und ich sehe, ja, das ist was, wo ich denke, das ist realisierbar in einem gewissen Rahmen, dann möchte ich auf alle Fälle wieder was machen. Ansonsten, wenn sich ein großer Sponsor melden möchte und Filme unterstützen möchte, sehr gerne.
Okay, weil ich heute der Richtige zu.
Ja, heute. Jetzt und sofort kontakt@schwulewelle.de.
Und dann haben wir einen dritten Gast, Sebastian.
Den haben wir und den werden wir auch gleich begrüßen. Aber davor, Martin, ich habe deinen Film gesehen. Vielen Dank dafür. Hat mir sehr gut gefallen auf der schwulen Filmwoche. Du hast eine schöne Wohnung, du hattest aber noch schönere Schauspieler.
Ja, das stimmt.
Sind diese Schauspieler in irgendeiner Art und Weise für uns und das Publikum erreichbar? Sind sie schwul?
Nein, beide nicht.
Schade.
Sorry.
Und du hast dann den Mutigeren mitgenommen zur schwulen Filmwoche.
Ja.
Den blonden Herr. Hat er irgendwas gesagt? Wie fühlte er sich auf der Filmwoche? Umringt von so vielen um ihn sterbenden Jungen.
Fand er, glaube ich, vollkommen okay. Ja, nö.
Er mag das
da. Da hat er keine Berührungsängste.
Abendlicht zu stellen. Last but not least kommen wir jetzt zu Manuel Kreitmeier. Manuel, du hast gerade schon schwer schlucken müssen. 1985 bist du nicht geboren?
Nein.
Da warst du schon geboren?
Bin ich geboren. Ja, da war ich schon geboren. Schön, dass du mich so jung machst.
Fühlst du dich denn, als seist du 1985 geboren?
Ja, mindestens. 1990 würde ich sagen.
Dich kennt man vom Theater der Immoralisten.
Ja.
Im Moment. Aber davor hast du auch noch vieles andere gemacht. Wie bist du denn zum Theater gekommen?
Ich habe nicht so viel anderes davor gemacht, muss ich sagen. Ich bin zum Theater gekommen, weil ich das Studium satt hatte und mir ist alles viel zu theoretisch, weil ich habe Germanistik und Kunstgeschichte studiert und ich unbedingt irgendwas Kreatives machen musste und mir gesagt habe, also bevor ich jetzt in der Depression versinke, suche ich mir eine Theatergruppe. Und da die ganzen Leute, die ich dann zusammengefunden hatte, alle nur spielen wollten und ich mir auch Regie vorstellen konnte, habe ich dann gesagt, mache ich Regie und habe so die erste Regie gemacht und seitdem kontinuierlich weitergemacht. Und dann haben wir irgendwann beschlossen, ein eigenes Theater aufzumachen, weil es die einzige Möglichkeit in Freiburg für mich ist, wirklich kontinuierlich das hauptberuflich zu machen, weil ich glaube, sonst kriegt man nirgends so viel Spieltermine oder so viele Möglichkeiten, so viel zu spielen, wie man spielen muss, dass man wirklich davon leben kann. Und dann haben wir vor 3 Jahren ein eigenes Haus aufgemacht und spielen seitdem ununterbrochen.
Wie wir also hören, von freier Gruppe zum festen Theater.
Ja.
Wann hat es denn begonnen bei dir? Du meintest während dem Studium beziehungsweise nach Abbruch oder nach Beendigung des Studiums, aber wann war das?
Also ich habe während der Schule natürlich schon viel Theater gemacht, irgendwie, aber vor allen Dingen gespielt und ich habe viel Chansons gemacht früher. Also ich habe hauptsächlich, bin selbst aufgetreten, mich selbst am Klavier begleitet und so Georg Kreisler Sachen und so gemacht. Und das war so die erste Berührung. Dann habe ich studiert und dann hatte ich Studium satt und dann habe ich inszeniert.
Was muss man denn studieren, um dann später erfolgreich in Freiburg ein Theater zu leiten?
Gar nichts. Ich glaube, man muss grundsätzlich gar nicht studieren. Ich glaube, wenn man sich weiterbilden will, kann man das anders tun.
Ihr habt aktuelle Projekte und auch Inszenierungen beim Theater der Immoralisten. Ja. Im Moment läuft was?
Also wir haben jetzt eine ganze Zeit Baal von Brecht gespielt. Eine sehr, sehr große Produktion mit 10 Schauspielern und Musikern und machen jetzt Open Air wieder, unser drittes Open Air vorm Theater Der Geizige von Molière. Premiere 17. Juli.
Open Air und das Bühnenbild ist auch ein ganz besonderes. Es wird worauf gespielt?
Auf einem, das ist eine lange Geschichte, also ich brauchte unbedingt einen riesigen Tresor, ja, weil ich wollte, dass Der Geizige wirklich nur auf seinem Tresor und auf seinem Geld sitzt. Und dann habe ich lange gesucht im Internet und was kann man nehmen als Tresor und habe dann einen alten Nachrichtencontainer aus Vietnam gefunden, den ich mit dem Transporter aus Frankfurt geholt habe. Und der steht jetzt da und ist ein wunderbares Ding, also ideologisch natürlich nicht, aber zum Anschauen ganz toll und darauf, darin und davor wird gespielt.
Es hatte übrigens auch Vorteil, jemanden wie dich zu kennen, der nämlich über ein Theater waltet und schaltet und auch über einen Fundus.
Ja.
Zum Ballverquer kann man das optimal nutzen.
Wenn man nicht so genau drüber sprechen.
Die alle unsere Fundus.
Wenn man die ein oder anderen Schuhe braucht. Nein, natürlich nicht. Wir werden gleich noch ein bisschen weiter mit unseren Gästen reden über das schwule Theater, über politische Aspekte. Jetzt hören wir aber erstmal Musik Send in the Clowns und wir schenken uns nach. Die Schwule Welle auf Radio Dreieckland am Donnerstagabend, beziehungsweise wenn ihr uns in der Wiederholung hört, am Freitagnachmittag. Wir reden heute über schwules Theater, über schwule oder homosexuelle Inszenierungen, beziehungsweise deren Regisseure. Ich kann das Wort nicht aussprechen. Ich sage jetzt Director, ich hoffe, Manuel, du kannst damit
leben. Ich darf so gleich mit einem Regisseur sprechen.
Das klingt gleich nach Hollywood auf jeden Fall.
Jesse, ich will mit dir ein bisschen reden über die politischen Dimensionen, die doch schwule Theaterstücke haben können. Erstmal aufgrund deiner langen Theatererfahrung. Wie siehst du das? Gab es schon immer Stücke mit schwuler Thematik? Oder ist das erst in den 80ern, in den 90ern aufgekommen? Hast du ein Gefühl?
Ich habe angekündigt, wie die Varietés, wie in den 20er und 30er Jahren, auch in Amerika, es gab diese Varietés auch. Es gab es gibt jetzt ein Stück, jetzt läuft jetzt im Broadway, das heißt Nance. Und ich habe immer gewundert, wenn man sagt, don't be such a Nancy. Und ich wusste nicht, was das bedeutet. Aber Nancy war ein Schauspieler, der hat so 4 oder 5 Sätze zu sagen, aber muss lispen und sehr tückisch wirken. Und das sollte sehr, sehr komisch sein. Naja. Und durch die 50er Jahre, das wird auch in den 40er, 50er Jahre, irgendwie das Thema schwul war sehr, sehr tabu. Ich glaube, auf der Bühne. Es gab nicht so viel. Dann kamen die 60er Jahre, wo ihr habt jetzt die so Filme wie von Andy Warhol mit seiner Darsteller wie Candy Darling oder Joe D'Alessandro, solche Leute, oder Mario Montez und so, solche Figuren. Und dann noch in Entwicklung kam dann vielleicht die Ende der 70er und 80er Jahre, kam dieser, fast jedes Stück musste etwas mit AIDS zu tun. Und es gab fast gar kein Stück, Schwule mussten immer sterben, und nicht um Krebs oder irgendwas, muss um AIDS sterben. Und ich denke, die Stücke wie Angels in America, großartiges Stück, aber es ist so tragisch, weil es muss an AIDS sterben. Oder Liebe, Stärke, Mitgefühl, das ist auch ein ganz geiler Film. AIDS-Thema. Und das ging das bis in die 90er Jahre. Und ich denke, Gott sei Dank, es gab Brokeback Mountain, dass man ist, Gott, wir sind auch fähig, eine Beziehung zu haben, auch wenn es auch tragisch ist. Aber wir können auch lieben, auch wenn wir Cowboys und Anwälte und Ärzte, wir können auch eine normale eine Beziehung auch führen. Dann, Gott sei Dank, wie mit Manuel kamen wir jetzt Stücke, dass wir sagen, warum nicht wie in den Zeiten von Molière, Shakespeare, diese Stücke wieder mit Männern besetzen. Warum nicht? Es ist wirklich, man hört das, ich glaube, das ein Text ganz anders an von einem Mann, den Julia spielt oder die Lady Macbeth spielt oder sowas. Es ist, ja.
Wir können also ganz klar eine Entwicklung feststellen und auch verschiedene Perioden, in denen der Homosexuelle der homosexuelle Charakter auf der Bühne auch dargestellt wurde. Da gibt es Unterschiede. Wir haben jetzt von dir gehört, von Tuckig lächerlich, ja. 20er, dann eine sehr unangenehme Situation, ja, in den 70ern. Wir hatten die Anfänge von AIDS, die ersten Toten. Aber wie ist das denn heute? Kann der Homo heute auf der Bühne alltäglich sein? Kann er wirken? Oder muss er immer noch tuntig sein? Muss er aufgebraust sein? Muss er derjenige sein, der auf jede Party geht? Oder können wir uns das heute auch auf der Bühne leisten, dass wir ganz normale, alltägliche homosexuelle Menschen zeigen?
Ich finde, dank Film, es gibt sehr, sehr viele. Es gibt eben so der wieder Quoten Schwarze, der Quoten Asiaten, muss jetzt der Quoten Hetero oder der Quoten Schwul auch sein. Ist auch dabei. Ich habe neulich einen Fernsehfilm, eine Serie, und zwei Männer aßen und eine bricht zusammen, ein Schlaganfall, und die hat ihn ins Krankenhaus gebracht, und der Arzt fragte, wer sind Sie? Und er sagte, das ist mein Mann. Und keine Miene, kein was soll denn das? Es war einfach ganz normal. Es war ein wunderschöner Moment für mich, den Film zu sehen. Ah, es ist okay.
Wir reden jetzt aber vom Film.
Ja.
Auch mit Brokeback Mountain. Wie ist denn das auf der Bühne? Was sind deine Erfahrungen?
Well, ich habe ein Stück inszeniert, das war von Baldwin, Giovanni's Zimmer. Und es ist auch über eine Liebesbeziehung zwischen zwei Männern. Tragisch, wie alle diese Stücke sind. Aber es war sehr interessant zu merken, wie die Beziehung war. Ist dieses, wie kann ich sagen, die Probleme sind immer gleich. Mann, Frau, 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 Mann, Mann. Es ist dieses Zusammenkommen.
Der Alltag schafft dieselben Probleme, ja, egal in welcher Beziehung.
Ja. Wir haben jetzt, ich glaube, noch eine Komponente, das macht Beziehungen sehr schwierig heutzutage. Es ist unsere Cyberzeit. Wir sind, die Lokale sind nicht mehr besucht, die schwulen Bars sind fast leer, weil alle sitzen am Computer und chatten und lernen Leute kennen, und die gehen weg. Keine geht weg.
Um nochmal aufs Theater zurückzukommen und der Darstellung des Homosexuellen, hat das vielleicht auch etwas damit zu tun, was das Publikum auch sehen will? Will das Publikum heute vielleicht gar nicht mehr unbedingt diesen typisch tuckig, tuntigen Schwulen sehen, sondern eben so, wie es auch die Realität ist? Oder wie denkst du, wie reagiert das Publikum heute auf homosexuelle Charaktere auf der Bühne im Vergleich zu, sagen wir, in den 70ern? Hat sich das Publikum verändert?
Ich weiß nicht, das Publikum, aber ich glaube, das, wir Schwule, wir haben uns verändert. Das heißt, ich glaube, die Token sehen wir sehr kaum mehr. wir haben anders Probleme. Wir denken, wie wir unser Geschäft jetzt organisieren, wie wir unser Alltag organisieren. Dieses Tuntenhaft ist sehr, 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 sehr selten. Sehr selten.
Es sind ja meistens die Spitzen, die Extreme, ja, die da
sind. Und wenn die da sind, ich muss ja auch danken, weil sie machen so oft unsere Probleme sichtbar.
Du hast es selber gesagt, du hast ja auch schon eigene Stücke inszeniert, die mit schwuler Thematik zu tun haben. Magst du noch mal kurz ein Stück anreißen, um was es da ging?
Ich habe in Band von Martin Schermann, das über das Schwulsein im Dritten Reich. Auch eine Sache für sich, ein Thema für sich, ja. Weil sehr interessant. Und das habe ich auch, wie Martin jetzt, zwei Hetero-Männer als Schwulen benutzt, weil ich wollte das nicht das 1:1 haben. Ich wollte, es hat mich nicht das Spiel interessiert. Nicht, wenn man sagt, ach, das warst du, ich hab dich erkannt, das wollte ich nicht haben. Ich wollte ein bisschen mehr Arbeit von denen fordern.
Es gibt auch eine Freiburger Kiew, ein Freiburger Kiew-Theater, eine Coming-out-Tragödie nach James Baldwins Roman Giovannis Zimmer. Das hast du ja gerade schon angesprochen. Ja. Um was geht es darin?
Du bist schwul, ich bin ich nicht, aber ich mag dich.
Wunderbar. Das sind die besten Radioantworten. Wunderbar. Jetzt haben wir natürlich noch einige andere Gäste und Hartmut Renk schon. Bitte schön. Oh
ja. Ja, den Martin haben wir ja hier. Wann bist du zum ersten Mal mit schwulen Stücken in Berührung gekommen? Du hast erwähnt, Gustav Spinnenfrau, war das erste oder das einzige vielleicht sogar? Oder gab es da mehrere?
Also jetzt so bewusst war es, glaube ich, das erste, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Ich habe vorher mal Tennessee Williams haben wir mal gespielt. Das war irgendwann Anfang, Mitte der 90er. Und da habe ich auch eine Figur gespielt. Gut, bei Tennessee Williams wurde es nie gesagt, aber irgendwie waren die Hauptpersonen eigentlich dann doch auch immer schwul, weil sie waren dann doch nie in ihre Frau verliebt und hatten immer ein Problem mit ihrer Mutter. ich glaube, er hat es einfach nicht anders damals darstellen können oder wollen, oder ich weiß es nicht. Aber das war in dem Sinne, würde ich jetzt nicht sagen, dass es ein schwules Theaterstück war. Also es hatte eigentlich keine schwule Thematik, also gut. So eine schwule Thematik, wie alle Tennessee Williams Stücke auf eine gewisse Art und Weise haben. Irgendwo ist sie da, aber sie wird halt nie ausgesprochen. Und bei dem Charakter habe ich mir natürlich dann gedacht, okay, gut, also für mich war der dann eindeutig schwul und ich habe den dann auch, also ich habe jetzt für mich gesagt, okay, der ist schwul und habe den dann auch, wenn ich jetzt sage, dementsprechend gespielt, dann klingt das total bescheuert, aber also habe jetzt da nicht irgendwie versucht, da irgendwas zu verdecken, sondern der war ganz eindeutig war der schwul, aber war natürlich auch ist am Ende gestorben.
Wie sie es gehört.
Für den guten Schwulen auf der Bühne ist am Ende gestorben.
Haben die Leute denn reagiert, dass du so interpretiert hast?
Weiß ich, glaube ich nicht. Ja. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie besonders wahrgenommen wurde. Also, weil das war, so war die Rolle halt angelegt. Ja. Der ist im Ende, also ich weiß noch, der ist am Ende, hat er sich das Nachthemd seiner Mutter angezogen, ist ins Wohnzimmer gegangen und dort wohl zusammengebrochen. Also das steht aber auch so in den Regieanweisungen, also haben wir da jetzt nicht irgendwie groß was dazu erfunden, sondern das war einfach so.
Offensichtlich ist es dann bei Kuss der Spinnenfrau, weil da geht's ja, spielt ja im Gefängnis. Ja. Was geht's da im Groben?
Also das spielt, jetzt muss ich bei dem Land, ich glaube Argentinien, danke, ein südamerikanisches Land. Und also zwei Insassen in derselben Zelle und der eine ist homosexuell und ist wegen seiner Homosexualität im Gefängnis und der andere wegen seiner politischen Überzeugung. Und der Homosexuelle wird dann von den Gefängniswärtern, von dem obersten Gefängniswärter mehr oder weniger dazu überredet, er kriegt Vergünstigungen, wenn er den irgendwie aushorcht. Und er fängt dann halt an, sich dem anzunähern und den auszuhorchen und fängt aber auch zur selben Zeit an, sich in den zu verlieben. Und deswegen verrät er ihn dann am Ende auch nicht, aber Er sagt denen was, was aber nicht wirklich der Wahrheit entspricht und wird dann trotzdem freigelassen, obwohl er dann gar nicht mehr freigelassen werden will, weil er ja bei ihm bleiben will. Und will dann sogar ihm helfen, indem er Informationen aus dem Gefängnis an seine politischen Freunde bringt, obwohl er eigentlich immer gesagt hat, er will mit Politik nichts zu tun haben, das ist nicht seins. Und ja, stirbt dann auch am Ende.
Und du hast auch den Schwulen oder den anderen gespielt?
Ich habe den Schwulen gespielt. Wir haben es uns einfach gemacht.
Ja. Und ist es was anderes, ein Schwulenspiel, oder ist es einfach eine Rolle? Ist Rolle oder war das für dich was anderes?
Also zum einen sage ich mal, Rolle ist Rolle. Also es war jetzt nicht groß was anderes. Es war vielleicht wirklich, dass man sich leichter reinfinden konnte in die Rolle. Also das war sicher. Also ich denke mal, ein Hetero hätte da wahrscheinlich mehr arbeiten müssen, um diese Rolle zu erarbeiten, als jetzt ich als Schwuler. Also mir sind dann das, was er fühlt oder warum er das jetzt in dem Moment so fühlt, ist mir vielleicht dann schneller bewusst geworden, als es vielleicht einem Hetero, der denkt, ja, wieso, was hat er denn jetzt, was findet er denn jetzt an dem Typen? Der hat doch einen Bart und sieht scheiße aus. Also ich glaube, da hat man natürlich leichter an die Rolle ranzukommen, wenn man selber schwul ist, als wenn man nicht ist. Aber auf der anderen Seite, ich habe auch schon so viele Figuren gespielt, die sich permanent in Frauen verlieben, und ich musste mich da jetzt auch nicht immer hinsetzen, meine Güte, wie macht der das bloß? Sondern im Endeffekt ist es das Gefühl, was man sich vorstellen muss. Also welche Beziehung habe ich zu meinem Gegenüber, welche Beziehung möchte ich zu diesem Gegenüber haben? Und dann ist es für mich, finde ich, auf der Bühne relativ wurscht, ob das jetzt das Gegenüber eine Frau oder ein Mann ist. Ist natürlich schöner, wenn es ein Mann ist. Okay.
Manuel, Theater der Immoralisten, könnte das nicht auch Theater der schwulen Immoralisten heißen?
Nein, bitte nicht, nein. Wir kämpfen sehr gegen dieses Image. Ich habe das letztens schon mal von einer Journalistin gehört, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also unser Ensemble ist definitiv zu genauso vielen Prozent hetero wie schwul. Wir haben sehr viele Frauen im Ensemble. Das ist auch kein Thema eigentlich für uns. Wir behandeln dann eine schwule Thematik, wenn es sich anbietet. Wir behandeln die auch wie eine heterosexuelle Thematik. Also ich finde, das klar ist Theater immer Ausdruck seiner Macher. Und für mich ganz besonders ist Theater Ausdruck meiner Identität. Ich inszeniere so, wie ich die Welt sehe. Sage ich mal ganz überzogen. Und ich sehe die Welt natürlich mit einem schwulen Auge, weil ich schwul bin. Aber ich kann das schwule Auge natürlich auch auf alle anderen Thematiken anwenden. Also ich sehe das überall. Also ich würde mich da ganz, ganz, ganz weit von distanzieren wollen, dass wir ein schwules Theater sind.
Dann hast du anscheinend auch ein heterosexuelles Auge oder ein geschlechtsloses.
Ja, ich habe vor allem ein künstlerisches Auge.
Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Aber ist es nicht trotzdem ein bisschen auffallend, dass beim Theater der Immoralisten es durchaus oft schwule Thematiken in Theaterstücken gibt?
Also wir haben einfach wahnsinnig viel gemacht, sage ich mal. Also ich habe, ich habe es auch nicht gezählt, aber sicherlich seit 2001 40 Inszenierungen gemacht. Und davon würde ich sagen, hatten vier eine auch schwule Thematik, aber teilweise auch sehr am Rand. Und das ist doch prozentual relativ wenig. Also ich habe das auch tatsächlich auch mir nie überlegt, oh, jetzt machst du ein schwules Stück und jetzt müssen wir wieder ein schwules Stück machen, sondern es hat sich einfach tatsächlich angeboten, es da zu erzählen, und dann fand ich es richtig, es da zu erzählen. Wir haben zum Beispiel den Reigen von Schnitzer gemacht und haben die Rolle des süßen Mädels, das gibt es bei Schnitzer immer, das süße Mädel ist immer das, was die alten Männer verführt, einfach mit dem gesagt, das ist einfach, wird von einem Jungen gespielt und das ist einfach ein schwuler Stricher. So, das habe ich aber jetzt nicht jetzt war ich mal wieder schwules Theater, sondern ich fand das einfach eine adäquate Aktualisierung dieses Themas. Also das schwule Mädel in Wien der Jahrhundertwende war letztendlich eine, die für Geld mit reichen Männern rumgemacht hat. Und ich fand das legitim, das so zu übertragen.
Wir reden über 40 Stücke, die ihr in letzter Zeit inszeniert habt. Das kostet Geld. Ihr arbeitet also natürlich mit Geld, aber arbeitet ihr auch vorrangig für Geld?
Nein, sicherlich nicht. Aber es würde einfach in dieser Welt kein Theater geben, wenn da nicht Gelder irgendwo wären, außer man beutet sich ständig selber nur aus. Und ich glaube, wir alle wissen das, dass man wirklich für ganz, 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 ganz wenig arbeiten muss. Aber natürlich muss ich Kostüme kaufen, natürlich muss ich irgendwas auf diese Bühne stellen. Also klar kann ich es wie Peter Brook machen, aber auch nicht in jedem Stück. Das heißt, es kostet irgendwo Geld. Aber ich glaube, Es ist absurd zu glauben, dass man für dieses bisschen Geld, was man, glaube ich, mit Theater machen kann, es für Geld machen könnte. Also da hätte ich ja schon längst beim Edeka in der Kasse einen Job.
Wir wollen gleich über die künstlerischen Augen von euch allen drei reden in der offenen Diskussionsrunde. Ich freue mich schon drauf. Nun hören wir aber erstmal Musik, A Kiss of the Spider-Woman, danach Nachrichten mit Hartmut.
Moldawien. Die moldawische orthodoxe Kirche greift durch. Regierungspolitiker sollen erst wieder am Abendmahl teilnehmen dürfen, wenn sie ein homofreundliches Gesetz abgeschafft haben. Bis 1991 war der kleine Binnenstaat Moldawien von der Sowjetunion besetzt. 1995 schaffte es das Verbot von Homosexualität ab. Schwule und Lesben leben seither allerdings meist versteckt. In der Hauptstadt Chisinau kam es auf CSDs in den letzten Jahren wiederholt zu Ausschreitungen, die zu internationaler Kritik führten. Nun erklärte die moldawische orthodoxe Kirche in einer Pressemitteilung, dass Politiker der Regierung erst wieder Sakramente empfangen dürfen, wenn sie das homofreundliche Gesetz abgeschafft haben. Im Extremfall könnten Politiker sogar exkommuniziert werden. Die Glaubensgemeinschaft rief ferner zu landesweiten Protesten gegen Homotoleranz auf. Das kritisierte Gesetz trat am 1. Januar dieses Jahres in Kraft. Es schützt Homosexuelle ausschließlich im Arbeitsbereich und im Bereich Bildung. Moskau. Wenige Tage nach der Unterzeichnung des Gesetzes gegen Homopropaganda setzt der russische Präsident auch ein Adoptionsverbot für ausländische Schwule und Lesben in Kraft. Wie queer.de berichtet, habe Präsident Wladimir Putin am Donnerstag mit seiner Unterschrift ein Gesetz abgesegnet, das die Adoption von russischen Waisenkindern durch schwule und lesbische Paare aus dem Ausland untersagt. In einer Stellungnahme erklärte der Kreml, das Verbot garantiere, Zitat, die harmonische Erziehung von Kindern in Adoptionsfamilien und werde Kinder schützen, Zitat Ende. Neben Homopaaren dürfen auch keine Einzelpersonen aus dem Ausland mehr Kinder adoptieren, sofern sie aus einem Land kommen, in dem Homosexuelle im Eherecht gleichgestellt sind. Das Gesetz war erst vor einer Woche im Oberhaus beschlossen worden. Erst am Samstag hatte Putin bereits ein Gesetz unterzeichnet, das jegliche positive Darstellung von Homosexualität zu einem Vergehen macht. Das Gesetz gegen Homopropaganda ist damit trotz internationaler Proteste am Sonntag in Kraft getreten. Hollywood. Der deutschstämmige Hollywood-Regisseur Roland Emmerich, der unter anderem durch Blockbuster wie Independence Day oder The Day After Tomorrow international bekannt wurde, will den Kampf gegen Diskriminierung im Eherecht finanziell unterstützen. Wie Emmerich am vergangenen Dienstag ankündigte, beabsichtigte er, die seit dem Supreme Court Urteil vergangene Woche bis zum Abend getätigten Spenden an die Organisation Human Rights Campaign bis zu einem Betrag von $250.000 zu verdoppeln. Das sind umgerechnet 190.000 Euro. Dem Hollywood Reporter sagte der gebürtige Schwabe, die Human Rights Campaign wird nicht aufgeben, bis die Diskriminierung von nicht-heterosexuellen Amerikanern beendet ist. Der 57-Jährige reagierte damit auf das Urteil des obersten Gerichtshofs der USA, das Washington zwingt, gleichgeschlechtliche Ehen wie heterosexuelle Ehen zu behandeln. Er sagte weiter, Zitat, mit der Entscheidung des Supreme Courts ist gezeigt worden, dass das Ziel erreicht werden kann. Wir müssen aber noch einen weiten Weg gehen, bis es wirklich gleiche Rechte gibt. Ich unterstütze dieses Vorhaben auf seinem langen Weg. Köln. Der nach Aussage der Veranstalter größte CSD Europas, die Cologne Pride, nähert sich am Wochenende seinem Höhepunkt. Das Festival steht in diesem Jahr unter dem Motto »So oder so« und wirbt für eine größere Akzeptanz von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgendern. Vom 5. bis 7. Juli wird Köln wieder zum Magnet für zahlreiche Besucher aus dem In- und Ausland. In der Innenstadt wird 3 Tage lang ein Straßenfest mit großen Bühnenprogrammen und vielen Stars gefeiert. Festlich geht es auch am Freitagabend im Kölner Hotel Maritim zu, wo die 22. Kölner AIDS-Gala mit vielen Stars und Sternchen aufwarten kann. So tritt die Gruppe Ewig ebenso auf, wie auch Künstlerinnen und Künstler wie Johann König, Patrick Lindner, Roman Lob und Juliette Schoppmann. Mit dabei auch das Ensemble des Musicals Ich war noch niemals in New York und die Kammeroper Köln. Ein emotionaler Höhepunkt dürfte auch in diesem Jahr wieder die Aktion Kerzenlichter gegen das Vergessen sein. Während dieser Aktion werden in einer Gedenkminute Tausende von Kerzen auf dem Kölner Heumarkt an verstorbene Freundinnen und Freunde gedenken, die an den Auswirkungen von HIV und AIDS verstorben sind. Am Sonntag startet die große Parade mit etwa 140 Wägen, unzähligen Fußgruppen und zwischen 650.000 und 900.000 Gäste werden erwartet. Das waren die schwulen Nachrichten bei Radio Dreieckland und damit gehen wir zurück in die Sendezentrale.
Zurück zu Hartmut und Sebastian.
Ja, und hier ist das Kreta-Gelände in Freiburg mit der schwulen Welle. Heute geht's um schwules Theater. Und nun mit einer kleinen Gesprächsrunde. Wir haben ja drei Theaterschaffende hier im Studium. Martin, Stücke mit lesbisch-schwuler Thematik. Was beabsichtigt man damit? Ist es ein Werben für Toleranz? Will man einfach ein Stück weit Normalität darstellen? Wie würdest du das jetzt bezeichnen oder beschreiben?
Also, das kann ich jetzt natürlich nicht pauschal beantworten. Ich könnte jetzt nur sagen, was ich gerne sehen würde bei so Stücken. Also ich würde eher, sage ich mal, auf die Toleranz oder auf die Normalität, dass es als heute sowas dargestellt wird, als was ganz Normales, dass das nichts Außergewöhnliches ist, dass der Schwule auf der Bühne jetzt nicht weder die Witzfigur ist, noch irgendwie das Opfer oder sonst was, sondern wie in jedem anderen Theaterstück eine ganz normale Beziehung hat zu seinen Mitmenschen.
Mhm. Aber Manuel, ist das so, dass wir auf der Bühne den ganz normalen, den Alltag des Homosexuellen zeigen, der doch einfach dazugehört?
Oder ich ist würde es nicht zeigen wollen, aber wenn Martin das will, ja. Was ich ein bisschen vermisse, ist bei diesem ganzen Gespräch, dass es uns immer um die Außenwelt geht. Es geht immer, wie der Schwule zu den Heteros steht. Aber ich glaube, spannend wäre, etwas zu machen, wie denn Schwulsein untereinander funktioniert. Ja? Und da sehe ich schon zum Beispiel auch eine Tendenz, also auch von Schwulen, die ich jetzt kenne, oder auch im schwulen Film oder im schwulen Theater, dass es so eine neue Spießigkeit gibt. Also man mordet sich so ein und in so einer Imitation von heterosexueller Beziehungstour irgendwie. Und ich glaube, man macht sich keine Gedanken mehr auch über tatsächlich das Anderssein, auch tatsächlich die andere Beziehungsstruktur, weil ich finde, es ist für Schwule nicht unbedingt erstrebenswert, eine heterosexuelle Beziehungsstruktur zu imitieren. Also ich finde, gerade eine andere Beziehungsstruktur zu führen, zu sagen, zwei Männer zusammen sind anders als ein Mann und eine Frau zusammen. Und sowas würde ich gerne mal sehen. Also auch mehr was Selbstreflektives und weniger immer dieses, auch was denken die Heteros und wie können wir für noch mehr Toleranz. Das finde ich alles wunderbar, aber ich glaube, da ist auch viel erreicht worden. Und ich glaube, ich würde sowas mal gerne sehen wollen.
Wie siehst du denn, wenn wir gerade davon sprechen, dass ja homosexuelle Beziehungen nicht gleich zu heterosexuellen Beziehungen sein müssen, wie siehst du es denn dann, dass es sehr, sehr viele homosexuelle Aktivisten gibt, die auch für eine homosexuelle Ehe kämpfen? Das ist doch eine Imitation. Das ist doch der Wunsch nach absoluter Gleichstellung auch in der Bezeichnung. Wie siehst du das denn?
Nee, ich habe ja nichts gegen natürlich nicht gegen absolute Gleichstellung, habe ich natürlich nichts. Nein, ich meine nur, es ist doch irgendwie klar, dass schwule Beziehungen auch andere Probleme und auch andere Glücksmomente haben als heterosexuell. Es ist einfach eine andere Form von Beziehung. Und ich glaube, das meinte ich nur. Ich habe natürlich nichts gegen eine schwule Ehe. Aber ich meine auch, man kann ja trotzdem sagen, eine schwule Ehe kann auch anders geführt werden als eine heterosexuelle. Das muss jetzt nicht sein, einer steht daheim am Herd. Und also ich meine, das klassische, ich rede jetzt vom klassischen 50er Jahre heterosexuellen Beziehung. Ich kenne viele Schwule, die das viel mehr leben als heterosexuelle Paare heutzutage, die viel flexibler eine Beziehung leben als einige Schwule, die ich tatsächlich kenne. Ja.
Aber das meinte ich eigentlich auch mit der Normalität, dass du sowas auf der Bühne zu zeigen. Das ist mir also schon klar, dass die nicht gezeigt werden soll wie eine heterosexuelle Beziehung, sondern wie halt eine schwule Beziehung heutzutage sein kann. Das meinte ich, wo ich mir wünsche, dass das im Theater, wenn ich sehe, möchte ich halt sowas Normales sehen, in Bezug darauf, wie normal eine homosexuelle Beziehung ist.
Also ich gebe dir völlig recht, dass man es nicht in diesem, also nicht problematisiert als quasi, das ist jetzt,
genau.
Schaut euch an, wie abartig die Schwulen zusammenleben.
Genau.
Ja. Aber ich glaube, ich fände es eben wichtig, dass es nicht immer nur um dieses Bild, was denken die Heteros über uns, gehen sollte.
Jesse, ist es vielleicht einfacher für den durchschnittlichen Theaterbesucher, wenn wir einen durchschnittlichen Theaterbesucher überhaupt ausmachen können, ist es für ihn einfacher, eine homosexuelle Beziehung zu sehen, die wie eine heterosexuelle Beziehung funktioniert, sprich der eine geht jetzt, ich greife jetzt auf das Gesellschaftsmodell, das du angesprochen hast, Manuel, aus den 50ern zurück. Sprich, der eine geht arbeiten, der andere ist zu Hause, kümmert sich vielleicht um die Kinder, adoptiert oder Leihmutter. Einfach das zu adaptieren, ist das einfacher für den Theaterbesucher? Oder meinst du, nein, man kann ihn auch durchaus fördern, indem man ihm eben auch neue Beziehungsstrukturen oder ihm andere Beziehungsstrukturen aufzeigt?
Ich glaube, es ist nicht unsere Aufgabe zu sagen, wie die Hetero uns sehen. Ich meine, wir sind so, wie wir sind. Wir brauchen uns nicht anzupassen. Das brauchen wir nicht. Unsere Beziehungen sind anders, weil wir zwei Männer sind. Wir haben unsere, es gibt, ja, weil wir zwei Männer sind, weil wir sind zwei Frauen sind. Wir haben unsere Probleme. Und das zu fragen, was sie darüber denkt oder über uns, es bringt nichts für mich. Es bringt nichts.
Das ist, wenn ich ganz kurz was sagen, auch sehr interessant, weil Tony Kushner, den du vorher angesprochen hast, der Angels in America gemacht hat, der hat jetzt ein neues Stück gemacht und da thematisiert es ganz wunderbar, finde ich, wirklich, was auch Probleme in schwulen Beziehungen sind, weil das ist ein Problem, dass der eine sagt, oh Gott, ich hasse Analsex über alles, ja, und der andere sagt, oh Gott, ich mag aber nur Analsex, ja, das sind Themen, da hätte man sich vor 10 Jahren gar nicht getraut, ja, das auf einer Bühne zu zeigen, ja, und das schafft er in einer Komödie, das zu zeigen, man lacht sich wirklich schlapp und es ist trotzdem ein schwules Thema, was ich großartig finde, das zu thematisieren.
Aber ich denke, das Ding ist ja, man muss ja die Stücke haben, die dieses Thema behandeln. Also das natürlich ist es dann schön, wenn es so Stücke gibt, solche dann zu machen, aber wenn man die klassische Theaterliteratur nimmt, hat man sowas ja einfach nicht.
Ja, oder einschreiben.
Oder man muss dann selber einschreiben, natürlich, aber das geht natürlich auch.
Bei dem Stück zum Beispiel Bunbury, wie war das, was war eigentlich da die Motivation? Das hast du ja in dem Fall schon ins Schwulmenü uminterpretiert. Was war da so der Gedanke? War es überhaupt Gedanke schwul oder was war deine Absicht da bei diesem Stück?
Also wir haben ja bei Bunbury von Oscar Wilde alle Rollen von Männern spielen lassen, also was Jesse auch vorher meinte. Und ich wollte es tatsächlich deswegen machen, um eben genau diese Verklemmtheit und gesellschaftlichen Konventionsdenken, was eben Schwule auch haben, zu zeigen. Also die agieren da wie die spießigsten viktorianischen Figuren, die sie natürlich bei Oscar Wilde sind, aber ganz klar als Schwule. Und damit quasi überträgt man so ein viktorianisches Gesellschaftsdenken auf ein schwules Milieu. Und das fand ich sehr, sehr spannend, eben zu zeigen, dass da eben genau das ist. Oh, der ist aber jetzt keine so gute Partie und du solltest ein bisschen gucken, dass du mehr in deiner gesellschaftlichen Situation oder in deiner Position irgendwie heiratest oder eine Beziehung hast. Also ich glaube, was es bei uns auch gibt. Also dass auch Leute sagen, hey, du kannst jetzt nicht mit dem 20-jährigen jüngeren Mann zusammenleben, das ist total, das geht aber doch jetzt nicht. Du bist doch jetzt irgendwie 40, jetzt musst du aber auch einen Partner haben, oder solche Sachen. Ja.
Irgendwie, ich fand, das ist für mich ist was nicht Schwules.
Es war in der Übertragung hätte es das auch sein können.
Aber ich fand, es war, ein Mann hat eine Frau gespielt, aber das war für mich nichts Schwules. Es war die Figur. Ich hab die Figur gesehen, nicht ein Schwule.
Nein, das war tatsächlich auch nicht so inszeniert. Ja. Ich glaube, nur auf der Übertragungsebene hätte man, beim Nachdenken kann man, glaube ich, sehen, dass tatsächlich in dem schwulen Milieu genau die gleichen Konventionen herrschen wie in einem heterosexuellen Milieu. Natürlich, ich glaube, auch, dass der Text teilweise viel mehr Esprit bekommen hat, dadurch, dass es von Männern gespielt wurde. Weil es natürlich auch wahnsinnig lustig ist, wenn wir das solche Rollen spielen.
Martin, Thema Provokation. Ist das bei Theaterstücken mit schwuler, mit homosexueller Thematik ein Muss in der Inszenierung? Oder ist das gar nicht so hauptsächlich?
Also ich würde es jetzt nicht, also ich persönlich fände das jetzt nicht wichtig, dass das provozieren muss. Aber ich glaube, es kommt wirklich auf die Stücke drauf an. Also was wenn es in einem neuen Stück eine schwule Thematik hat und da ist jetzt ein provozierender Charakter drin und das ganze Stück gibt dann auch noch Sinn, dann habe ich auch nichts gegen einen provokanten, schwulen Charakter in einem Stück. Und in den klassischen Stücken ist es relativ schwer, wenn man dann da was, also da gibt es kaum schwule Charaktere oder relativ keine offenen. Natürlich kann man dann da einen einbauen. Aber wenn es dann nur wegen der Provokation ist, dann finde ich es persönlich nicht besonders spannend.
Also meine Erfahrung ist auch tatsächlich, dass man dass ein heterosexuelles oder größeres heterosexuelles Publikum sich dadurch auch nicht provoziert fühlt. Also wir haben ja wirklich ein sehr großes heterosexuelles, auch bürgerliches Publikum. Und ich habe das wirklich nur einmal in dem Stück erlebt, dass Leute quasi von der schwulen Sache provoziert. Und das war wirklich eine offene homosexuelle Vergewaltigung, also mitwürdig eine Analvergewaltigung auf der Bühne. Und das war eine unschöne Szene im Stück. Also die war auch wüst und böse. Und die war tatsächlich, glaube ich, auch sehr, sehr schwierig fürs Publikum.
Mhm. Ihr habt ja, glaube ich, auch arbeitet auch mit Schulklassen oft mal zusammen. Ist das Thema auch immer relevant, wenn ihr in Gesprächen hinterher? Oder geht es dann darum, es gar nicht, wenn die Schüler fragen?
Ganz, ganz komisch. Also ich habe das also in meiner ganzen Theatertätigkeit, da würde ich nie irgendein Problem mit gehabt. Ich habe das nie auch von irgendwem problematisiert bekommen. Ich habe das Einzige, was ich im letzten hatte, ist, dass ich über einen Freund erfahren habe, dass eine Journalistin uns als schwule Truppe bezeichnet. Da habe ich relativ in den Ohren geschlackert und fand das unmöglich. Auch diskriminierend davon abgesehen. Aber ich habe das sonst nie. Und ich habe viel mit Publikum geredet und das wird wirklich auch sehr als normal oder als Teil von einer Normalität auch gesehen. Also, weißt du, wie es euch bei der Spinnenfolge? Ich habe wirklich
da nicht. Da wurde über die Inszenierung gesprochen und wie die Leute berührt hat oder nicht, aber es ging da weniger um das Thema dann
eigentlich. Ich würde sagen, vielleicht ist es eine Generationssache, weil ich glaube, die jungen Leute, die sehen es nicht so als provozieren oder sowas. Es ist akzeptierend, wie es dargestellt wird. Punkt.
Wie sieht es in deinem Opernpublikum aus? Es gab auch Oberstufen, wo Schwule von vorkommen. Wirkt es da anders auf das Opernpublikum? Oder?
Weil das Opernpublikum ist, ich glaube, überwiegend ältere Leute. Mhm. Sie mögen es nicht so gern was fressen. Was sie sagt, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Mhm. Und sie mögen es nicht so gern, wenn man was wirklich vor ihr Nase schlägt, so ein nackter Mann oder eine nackte Frau, wie ich sagte, wir haben jetzt ein Karabiner, der hat jetzt so eine Frau gespielt, sie hat einen falschen Penis und sie ist ausgebuht worden, das ist Teil vom Kostüm, es war nicht echt, aber und sie stand da und hat quasi geheult, weil das Publikum hat sie hat ihr Penis ausgebuht, aber
Wie seht ihr denn eigentlich so die Entwicklung von schwulen oder Stücken mit schwuler Problematik oder wie wir mit dem Thema umgehen? Wenn ihr jetzt mal einen Zeitsprung machen würdet und würdet sagen, ich schätze mal, ich springe jetzt mal 10 Jahre weiter oder 20 Jahre weiter, wird das alles noch sehr viel normaler werden? Wird es überhaupt Thema sein, ob es schwul im Stück vorkommt oder nicht? Wie würdet ihr das sehen, zum Beispiel Manuel?
Wie würde ich das sehen? Also ich vermisse ein bisschen das, was Jesse vorher auch meinte. Früher gab es dann diese Tontons auf der Bühne. Ich vermisse es ein bisschen, weil ich immer alles finde, was grell ist, schön. Also ich finde, zur Bühne gehört das Grelle und gehört das Bunte, gehört auch das Zugespitzte. Ich hoffe nicht, dass wir irgendwann da sind und nur noch schwule Beziehungsstücke haben, die ganz furchtbar langweilig und wo man Leute kochen sieht den ganzen Tag. Das fände ich grauenhaft. Also ich würde gerne auch wieder mehr grelle Sachen sehen wollen.
Wie siehst du das, Martin?
Also ich, wo geht das da hin? Da jetzt noch nie wirklich Gedanken drüber gemacht, also gerade in der Beziehung, aber ich denke auch, es kommt dann zum einen drauf an, was für Stücke noch geschrieben werden, ob die dann spielenswert sind, wenn sie eine schwule Problematik haben, wenn sie gut geschrieben sind und ein tolles Stück ist, dann denke ich, lohnt sich das dann auch, das zu spielen. Und ansonsten denke ich auch, es muss hauptsächlich entertaining sein, was auf der Bühne zu sehen ist. Und wenn man dann auch mal wieder ins Schrille geht, finde ich das auch super. Also klar, warum nicht?
Jesse, in 20 Jahren oder 10, wo siehst du da die Theaterstücke mit schwul-lesbischer Thematik? Werden die noch so aufgeführt wie heute? Oder wird sich da was ändern?
Ich glaube, es gibt eine Entwicklung, ob wir es wollen oder nicht. Das wird es so geben. Es gibt jetzt ein Stück, das heißt jetzt auf Broadway, heißt The Homosexual. Und es ist lauter Kurzgeschichten und sehr grell, sehr bunt und sehr laut und witzig. Furchtbare Witze über Analverkehr bis alles andere, dass man sagt, was gibt da uns zu lachen? Aber es ist es soll ein sehr, sehr witziges Stück sein.
Das war dann auch schon unsere Diskussionsrunde, denn wir enden mit dieser auch unsere Sendung. Ja. Wir hatten heute tolle Gäste bei uns im Studio, die wir auch erleben dürfen, wenn wir bald wieder ins Theater gehen, den einen oder anderen. Wann gehst du das nächste Mal, Hartmut? Was steht an?
Ich wollte schon lange wieder mal zum Immortalisten gehen. Ich habe den Bar hier leider verpasst. Aber das nächste Stück wollte ich mir auf jeden Fall angucken. Aber ich hoffe eigentlich, dass ich alle bald wieder auf der Bühne sehe und Inszenierung sehen werde. Also ich hoffe eigentlich, dass diesen Sommer, dass ich das ein oder andere noch sehen werde. Breisach ist ja auch noch eine Möglichkeit. Von dir kann man was sehen im Herbst dann?
Produktion? Im Herbst, also da ist eine Produktion, wo ich inszeniere an der Alemannischen Bühne, hat im Oktober Premiere und das nächste Mal, wenn ich spiele, ist in Harris Depot im November.
Im November, ja. Da müssen wir also ein bisschen warten.
Da muss man noch ein bisschen
warten. Ja, und Sebastian, du?
Ich muss sagen, mich zieht es wahrscheinlich auch nämlich zu den Immoralisten. Das aber, weil ich eingeladen wurde dazu. Ich würde sehr gerne bald nach Breisach kommen. Im Herbst sehen wir uns vielleicht wieder.
Sehr gerne.
Martin, das würde mich freuen. Wir dürfen uns jetzt bedanken. Bye.
Bei Manuel Greitmeier von Immoralisten.
Bei Martin Meyer. Vielen Dank, dass auch du heute hier warst.
Danke. Und bei Jesse Kosten.
Nächste Woche hört ihr auch wieder die Schwule Welle. Donnerstagabend 19.30 Uhr bis 21 Uhr. Diesmal mit der Sendung Call Me Maybe. Wir haben diese Sendung ein bisschen an Domian angelegt und hoffen, dass wir ähnlich viele skandalöse Themen auf den Tisch bekommen, beziehungsweise auf den Telefonhörer. Ihr könnt uns anrufen, wir stellen Themen vor, ihr könnt uns anrufen und mit uns darüber diskutieren. Außerdem nächste Woche am Samstag Schwules Dance auf Waldsee, die Kult-Homo-Party hier in Freiburg. Wir verlosen dazu zwei Plätze auf der Gästeliste. Nicht zu vergessen, diese Woche Samstag kann man auch tanzen gehen, Hartmut.
Ja, auf der Pink Party kann man in der Mensa 1, der Mensa Hochallee.
Der Mensa Rempertstraße. Genau. Pink Party, die Party des Schwules Bierreferats der Universität Freiburg. Die letzte Pink Party in diesem Semester. Und dann geht es erst wieder im Oktober oder November weiter. Vielen Dank, dass ihr drei da wart. Wir freuen uns, euch nächste Woche wieder zu hören. Schaut doch mal rein auf www.schwulewelle.de. Danke, Hartmut, für die Vorbereitung dieser Sendung.
Danke dir, Sebastian.
Und damit,
unser Gast natürlich.
Und damit übergeben wir an unsere Kollegen im Studio 2.
Also wie ihr seht, es lohnt sich, die Schwule Welle zu hören. Wer einen Platz will, der hört nächste Woche zu. Das war's für heute. Wir sagen Tschüss und auf Wiederhören. Wir freuen uns, euch bald wieder als Zuhörer gewinnen zu können oder auch, dass ihr immer schön dran bleibt. Wir sagen
immer schön schwul bleiben.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.